Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die Lesungen, Sie haben es schon gehört, am Sonntag Jubilate kreisen ein Stück weit um das Thema Schöpfung. Der Wochenspruch rief uns zu: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und wir hörten gerade in der Lesung auf die Schöpfungsgeschichte aus dem Buch Genesis. Auch der Psalm 8 ist ein Lobpreis auf den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und ich lese ihn nach der Luther-Übersetzung. Ein Psalm Davids vorzusingen auf der Gittit. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan, Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Herr, nun segne und begegne uns in diesem deinem Wort. Amen. Liebe Gemeinde, im Anfang schuf Gott. Ausgangspunkt von allem ist Gott. Mit ihm beginnt alles. Und dieser Gott erschafft sich ein Gegenüber, Adam. Dieses Gegenüber besteht aus, so sagt es der Urtext, Ish und Isha, Mann und Frau. Gott ist der eine, der Ausgangspunkt. Der Mensch ist sein Gegenüber und für ihn steht immer nur die Zahl 2. Kein Mensch kann den Schöpfer Gott vollständig abbilden. Wir sind immer nur ein Teil. Wir bedürfen der Ergänzung. Wir sind gebrochen. Gott das Original, wir das Abbild. Und der Mensch ist dazu gerufen, zu seinem Original in Verbindung zu treten. Im Psalm 8 geschieht das. Ein Mensch beobachtet den nächtlichen Sternenhimmel. Er lässt sich hineinnehmen in das schier unendliche Firmament. Er ist hingerissen. Er ist überwältigt über das, was er sieht. Er schaut nämlich dahinter. Sein Blick dringt tiefer. Er schaut hinter der Pracht des Himmels Gott, den Schöpfer. Gott gilt sein Lied. Ein erster Gedanke, die Gottesoffenbarung in der Schöpfung. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Gott gibt sich also ein Stück weit zu erkennen in seiner Schöpfung. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du erschaffen durch dein Allmachtswort, und dann haben wir gesungen im Refrain, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu, wie groß bist du. Die Erde ist mehr als nur unser Lebensraum. Gott hat Himmel und Erde ins Dasein gerufen. Und die Größe und Unendlichkeit des Weltalls lassen uns in etwa schließen auf die Allmacht und Größe Gottes. Und deshalb lasst uns mal einen kleinen Blick hineintun in unseren Kosmos. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das, was ich Ihnen jetzt sage, ob das der letzte Stand der Wissenschaft ist. Das Weltall hat eine Ausdehnung von mehr als 200 Milliarden Lichtjahren. Das ist die Entfernung, die ein Lichtstrahl in 10 Milliarden Jahren zurücklegt. Also Ausdehnung 10 Milliarden Lichtjahre, um sich das vorzustellen, machen Sie eine Taschenlampe an und wie weit das Licht dann in 10 Milliarden Jahren reicht, so groß in etwa ist unser Weltall. Das Licht hat eine Geschwindigkeit von rund 300.000 Kilometer pro Sekunde. Wir kommen also in Dimensionen, die unsere Vorstellung völlig brechen. Die astronomische Forschung kann nur einen ganz geringen Teil des Weltalls beobachten. In diesem überschaubaren Bereich befinden sich bis zu, so schätzen wir, 100 Milliarden Galaxien. Diese Systeme befinden sich in einem Zustand der Expansion, sie werden also immer größer. Das, was wir mit unserem bloßen Auge im nächtlichen Sternenhimmel entdecken können, ist nur ein ganz geringer Teil des Weltalls. Wir können in etwa 5000 Sterne zählen. Unsere Milchstraße besteht aus vielleicht 200 Milliarden Sternen. Und diese unsere Milchstraße ist, wie gesagt, nur eine von bis zu 100 Milliarden. Das ist alles so gewaltig, dass es unser begrenzter Verstand nicht fassen kann. Unser alttestamentlicher Beter hat das natürlich noch alles nicht gewusst, aber das, was er sieht, reicht ihm völlig aus. Er kommt zur Anbetung Gottes. Dies alles ist kein Zufall. Gott steht dahinter. Er hat dies alles wohl geplant und geordnet. Er gibt den Sternen ihre Bahn. Es ist alles seiner Fingerwerk. Also bis ins Kleinste hinein, filigran, liebevoll durchdacht und ausgeführt. Allmächtiger Gott, wie groß musst du sein? Das ahnt unser Beter. Aber Gott ist immer noch größer, noch gewaltiger, als wir uns in den kühnsten Träumen ausmalen können. Was ist das für ein überragender Geist, der den Mond und die Sterne und darüber hinaus das ganze Kosmos, den ganzen Kosmos festgesetzt hat und in Bewegung hält? Da bleibt nur anbetendes Staunen. Eindrücklicher kann man es nicht ausdrücken, als es ein uns allen bekanntes Kinderlied singt. Weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viele Wolken gehen weithin über alle Welt? Gott, der Herr, hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet an der ganzen großen Zahl. Kommen wir zu einem zweiten Gedanken, die Selbsterkenntnis des Menschen. Der nächtliche Beter bleibt nicht stehen bei der Betrachtung des grandiosen Sternenzeltes. Er denkt weiter. Wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Wie klein und unscheinbar sind wir Menschen doch im Vergleich zu der schier unausmesslichen Größe des Universums. Und wie zu oft halten wir uns für so groß und überragend bedeutend? Ist es nicht erstaunlich, dass Gott sich überhaupt mit uns abgibt? Mit uns, die wir von uns aus nie auf die Idee gekommen wären, nach ihm zu fragen. Mit uns, die wir uns ständig nur um uns selber drehen. Die, um mit Martin Luther zu sprechen, in sich verkrümmt sind. Die immer nur bis zu ihrem Bauchnabel denken können. Gott ist da ganz anders. Er denkt an uns, obwohl er das nicht nötig hätte. Gott, der uns nicht nötig hätte, will doch ohne uns nicht sein, singt Manfred Siebert. Gott ist in sich selbst genug, völlig selig, völlig abgeschlossen, ganz in sich reich, ohne dass er irgendeiner Sache bedürfte. Ein Zitat von Hermann Wetzel. Gott fehlt es an nichts, dennoch denkt er an uns. Weißt du denn gar nicht, wer ich bin? Kennst du mich denn nicht? Sind dir die völlig unbekannt? Was findest du eigentlich an mir, dass du mich dennoch lieb hast? Was ist so besonders, dass Gott uns bedenkt, ständig an uns denkt? Liebe Gemeinde, einer Gottesbegegnung folgt immer auch eine Selbsterkenntnis. Ich werde mir meiner Winzigkeit, meiner Begrenztheit, meiner Sündhaftigkeit bewusst. Ich bin Geschöpf und stehe dem Schöpfer gegenüber. Der Endliche begegnet dem Unendlichen, der Sünder dem Heiligen. Herr, geh von mir weg, ich bin ein sündiger Mensch, sagt Petrus, als er Jesus begegnet. Diese Selbsterkenntnis ist uns so heilsam. Eine solche demütige Haltung steht uns Menschen wohl an. Was ist der Mensch? Martin Buber übersetzt hier sogar das Menschlein, dass du seiner gedenkst. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Ist das nicht großartig? Gott denkt an uns. Gott sagt Ja zu uns in jedem Augenblick unseres Lebens. Jeder Herzschlag ist ein Ja Gottes. Er sagt immer wieder Ja, 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 Ja. Bei mir geht es momentan ein bisschen schneller als bei euch. Aber an alle denkt er, ja, du bist gewollt, ich hab dich lieb. Gott gibt uns das Leben, er erhält uns das Leben und er wird uns einmal das Leben nehmen. Ständig denkt er an uns. Ich zitiere noch einmal dieses schöne Kinderlied, das wir gleich singen werden. Weißt du, wie viele Kinder frühe stehen aus ihrem Bettlein auf, dass sie ohne Sorg und Mühe fröhlich sind im Tageslauf? Gott im Himmel hat an allen seine Lust, sein Wohlgefallen, kennt auch dich und hat dich lieb. Das ist doch toll. Besser kann man es nicht ausdrücken. Kennt auch dich und hat dich lieb. Ein dritter und letzter Gedanke. Die Herablassung Gottes in Jesus Christus. Der ewige Gott kennt auch dich und hat dich lieb. Ist das nicht eine Aussage, die uns zutiefst beschämen sollte? Ja, so ist Gott. Er kümmert sich um das Menschlein. Gerade das Geringe und Unscheinbare ist ihm besonders wichtig. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Was bedeutet denn das? Nun, Gott richtet seine Macht auf mit unzureichenden Mitteln. Zum Beispiel auch durch das Stammen und Lallen eines Säuglings. Ja, nicht nur in der herrlichen Schöpfung, sondern auch im unbekümmerten Lachen und Spielen eines Kindes ist er, unser Herr, erkennbar. Ein schönes Zitat von Martin Luther: Wenn du ein Kind siehst, begegnest du Gott auf frischer Tat. Wenn du ein Kind siehst, begegnest du Gott auf frischer Tat. Schon oft ist die vermeintliche Klugheit eines Gottesleugners am kindlichen Glauben zerbrochen. Gott hat ein Herz für die Kleinen. Schließlich wurde er auch ganz klein. In seinem Sohn Jesus Christus wird Gott Mensch. Er wird uns ganz und gar gleich. Er wird geboren, wie wir alle geboren wurden, aber in einem elenden Stall in Bethlehem. In Nazareth wächst er auf bei Maria und seinem Pflegevater Josef. Gott wird Handwerker. Stell dir das mal vor. Zimmermann. In Jesus. So nahe kommt er uns. Im Alter von ungefähr 30 Jahren verlässt er dann sein Elternhaus. Sammelt Leute um sich, die mit ihm unterwegs sind. Predigt, und rede zu den Menschen vom Reich Gottes, das mit ihm nun mitten unter ihnen ist. Er heilt Kranke, er liebt Ausgestoßene, selbst Toten gibt er das Leben wieder. Aber nach 3 Jahren wird seine Tätigkeit abrupt beendet. Er wird angeklagt, verleumdet, verhaftet, verspottet, angespien, gekreuzigt. Er stirbt. So klein wird Gott. Der Hebräerbrief deutet dieses Geschehen. Er musste in allen seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott, zu sühnen die Sünden des Volkes. Seht, liebe Gemeinde, Gott ist nicht nur der unermesslich Große und Erhabene, sondern er ist in Jesus der Allergeringste und Verachtetste geworden. Vielleicht werdet ihr euch wundern, wieso ich im Zusammenhang mit Psalm 8 auf Jesus zu sprechen komme. Da ist doch gar nicht von ihm die Rede. Nun, der Hebräerbrief deutet im 2. Kapitel den Psalm 8 auf Jesus. Nehmt euch die Zeit und liest es einmal nach heute Nachmittag. Hebräer Kapitel 2. Große Teile des 8. Psalmes werden dort zitiert und auf Jesus hin gedeutet. Den aber, der, Zitat, Psalm 8, eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes, wieder Zitat, Psalm 8, gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre, auf dass er durch Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte. Hebräer 2, Vers 9. Das ist der Vorzug, liebe Gemeinde. Uns ist es möglich, über die natürliche Gottesoffenbarung in der Schöpfung Gott zu erkennen in seinem Sohn Jesus Christus. Jesus sagt von sich, wer mich sieht, sieht den Vater. Deshalb ist es so wichtig, insbesondere sich in die Evangelien zu vertiefen, um Jesus zu betrachten und durch die Betrachtung verwandelt zu werden in sein Bild hinein. Dann werden wir dankbar jubilieren, er, Jesus Christus, kennt auch mich und hat mich lieb. Gott schenke uns allen diese frohmachende Gewissheit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.